Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Im 40. Jahr, am ersten Tag des Monats, wendet sich Mose an das Volk Israel. Vor dem Land Kanaan angekommen, ist das Volk drauf und dran, den zweiten Versuch zu wagen, in das versprochene Land einzuziehen. Doch zuvor legt Mose nochmal das Gesetz aus, nimmt das Volk nochmal mit in die Vergangenheit und teilt mit ihnen das, was passiert ist. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wir stellen uns einfach mit dazu und hören Mose zu, wie er zu dem Volk spricht. Wir setzen genau an der Stelle an, an der wir in der letzten Episode aufgehört haben. Und zwar 5. Mose, Kapitel 3 und dort ab Vers 1. Mose sagt Folgendes. Und wir, also das Volk, wir wandten uns und zogen den Weg nach Bashan hinauf. Nach dem Kampf gegen Sichon, den König der Amoriter, wendet sich das Volk und geht den Weg nach Bashan. Und Og, der König von Bashan, zog zum Kampf aus, uns entgegen nach Edrei, er und all sein Volk. Bei Sichon, dem König der Amoriter, hatte ja das Volk noch angefragt, dürfen wir durch dein Land ziehen? Wir wollen nichts von dem nehmen, was euch gehört. Und wenn wir was verbrauchen sollten, dann wollen wir dafür bezahlen. Doch Sichon lässt sich auf dieses Angebot nicht ein, sondern will gegen das Volk kämpfen und zieht aus zum Kampf. Israel siegt. Der Og, der König von Bashan, der lässt sich auf gar kein Gespräch ein, sondern zieht sofort los und will gegen Israel kämpfen. Vers 2. Und der Herr sprach zu mir, fürchte ihn nicht, denn in deine Hand habe ich ihn und all sein Volk und sein Land gegeben. Und tu mit ihm, wie du mit Sichon, dem König der Amoriter, getan hast, der in Heschbon wohnte. Und der Herr, unser Gott, gab auch Og, den König von Bashan, und all sein Volk in unsere Hand. Und wir schlugen ihn, bis ihm keiner übrig blieb, der entkam. Und alle seine Städte nahmen wir in jener Zeit ein. Es gab keine Stadt, die wir ihnen nicht nahmen. 60 Städte, den ganzen Landstrich Argob, das Königreich des Og in Bashan. Alle diese Städte waren befestigt mit hohen Mauern, Toren und Riegeln, abgesehen von den sehr vielen offenen Landstädten. Und wir vollstreckten den Bann an ihnen, wie wir es bei Sichon, dem König von Heschbon, getan hatten. Wir vollstreckten an ihrer ganzen Bevölkerung den Bann, an Männern, Frauen und Kindern, aber alles Vieh und die Beute der Städte erbeuteten wir für uns. So nahmen wir in jener Zeit aus der Hand der beiden Könige der Amoriter das Land, das jenseits des Jordan ist, vom Fluss Arnon bis an den Berg Hermon. Die Sidonier nennen den Hermon Sirion und die Amoriter nennen ihn Senir. War eigentlich gar nicht geplant. Nochmal so vor Augen geführt, Mose vor dem Volk Israel, jüngere Generation, alle, die eigentlich 20 Jahre an und darüber alt waren, sind ja in der Wüste gestorben, also lediglich Jugendliche und Kinder oder dann Neugeborene, die in dieser Wüstenwanderung geboren wurden, sind jetzt vor Mose und Mose nimmt sie mit und erinnert sie an das, was geschehen ist. Fängt ja an in Kapitel 1 mit dem Aufbruch von Horeb auf dem Weg in das Land Kanaan. Macht noch einen kurzen Exkurs. Sie erinnern, wir haben uns dann so gefragt, warum redet er dann noch über die Oberhäupter und die Richter, die eingesetzt wurden, darüber, dass er das Volk nicht tragen kann. Das ist in 5. Mose Kapitel 1, Vers 9. Und dann so auf dem Weg von Horeb kommen sie vor dem Land Kanaan an und dann zögert das Volk. Sie wünschen sich Kundschafter. Die Kundschafter kommen zurück und erstatten Bericht, sagen, befestigte Städte, großgewachsene Menschen, Riesen, wir werden es nicht schaffen. Ein Gerücht verbreitet sich beim Volk und das Volk sagt, nein, wir schaffen es nicht, wir ziehen nicht in das Land Kanaan ein. Mose versucht und Aaron versuchen, das Volk zu ermutigen, zu stärken. Josua, Kaleb auch. Gott versucht und sagt ihnen, geht doch, ich bin bei euch. Aber das Volk sagt, nein, wir schaffen es nicht. Die Folge, 40 Jahre Wüstenwanderung. Und jetzt erneut vor dem Land Kanaan. Und kurz vorher treten ihnen jetzt diese Könige entgegen. Sihon, der König der Amoriter, war eigentlich nicht geplant, dass sie gegen den kämpfen. Wollten sie auch nicht. Sie haben ja ganz höflich gefragt, dürfen wir durch dein Land ziehen? Aber der zieht ihnen entgegen und sie besiegen ihn. Og, genau dasselbe. Und auch ihn besiegen sie und sie nehmen nun jetzt dieses Land östlich des Jordan ein, obwohl es gar nicht geplant war. Ich habe also überlegt, warum nimmt Mose oder greift Mose jetzt so im Erzählen oder im Sprechen mit dem Volk denn diese Episoden heraus? Es gibt ja sicherlich auch noch viel mehr zu erzählen oder ganz andere Dinge zu erzählen. Aber als ich so für mich überlegte, scheint es mir zu sein, als würde er sagen, so wie wir diese Könige besiegt haben und Gott mit uns war, diese Könige zu besiegen, obwohl es ja nicht mal geplant war und wir jetzt dieses Land eingenommen haben, so wird es uns auch mit dem Rest des Landes gehen. Hab keine Angst, seid guten Mutes. Denn es ist ja immer noch die Frage, wird denn das Volk es diesmal schaffen, in das Land einzuziehen? Kann ja sein, dass dasselbe sich wiederholt, was vor 40 Jahren passiert ist. Dass das Volk wieder sagt, nein, das schaffen wir nicht, das kriegen wir nicht hin, das wird nicht gehen. Das ist ja, und dann erneut Wüstenwanderung, nochmal eine Generation. Es ist ja nicht ganz klar, was geschehen wird. Und Mose weiß, dass er mit dem Volk nicht in das Land Kanaan hineinziehen wird. Er wird vorher sterben. Seine Zeit geht zu Ende. Und jetzt muss er dieses Volk irgendwie auf den Weg bringen und sie entlassen, es loslassen in eine Zukunft, die noch nicht geschrieben ist. Und so scheint es mir, als würde er sagen, Gott hat uns diesen einen gegeben und wir haben gesiegt. Wir haben auch gegen Og, den König von Bashan, gesiegt. Wir werden auch weiterhin siegreich sein. Also habt keine Angst. Ich lese mal weiter. Alle Städte, Vers 10, alle Städte der Ebene und das ganze Gilead und das ganze Bashan bis nach Salcha und Edrei, den Städten im Königreich des Og in Bashan. Denn nur Og, der König von Bashan, war von dem Rest der Riesen noch übrig geblieben. Da kommen jetzt die Riesen. Sein Bett, ein Bett aus Eisen. Ist es nicht in Raba, der Hauptstadt der Söhne Ammon? Seine Länge beträgt 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen nach der Elle eines Mannes. Und eine Elle war in der damaligen Zeit etwa 45 cm. Wenn ich das jetzt mal 9 mal 45 cm rechne, komme ich auf 4,5 Meter in der Länge und auf 1,80 Meter in der Breite. 4 Meter langes Bett, 1,80 Meter breites Bett. Das muss ein Riese gewesen sein. Ganz klar. Und der Autor sagt uns ja auch, denn Og, Vers 11, der König von Bashan, war von dem Rest der Riesen noch übrig geblieben. Und das Bett beweist es auch, dass dieser Mann wirklich groß war. Aber eigentlich sagt er auch, aber wir haben ihn besiegt. Gott hat uns den Sieg geschenkt. Wir haben diesen Riesen besiegt, denn das war ja das Thema. Werden wir dieses großgewachsene Volk oder diese Völker, die dort wohnen, diese Riesen, in deren Augen wir Heuschrecken sind, werden wir die denn jemals besiegen können? Was sagt man denn jemandem, wenn man der Person Mut machen will? Das ist ja eigentlich die Frage. Also das ist die Frage, die mich ja so beschäftigt. Mose ist vor dem Volk. Er weiß, er hat nicht mehr lange Zeit zu leben. Er weiß, dass das Volk und er sich trennen werden. Das Volk wird das Land Kanaan ziehen und er wird zurückbleiben. Was sagt man noch? Was gibt man denn noch mit? Und der Autor verweist uns ja darauf hin, dass jetzt Mose ganz persönlich wird. Ja, er legt das Gesetz aus. Für 5. Mose Kapitel 1, Vers 5. Und Mose fing an, dieses Gesetz auszulegen. Und wir erleben, so scheint es mir bis jetzt zumindest, den persönlichsten Mose. Wir sind ihm ganz nahe, ihm und seinen Anliegen, das, was er für wichtig hält, wie er das erlebt hat. Deswegen, obwohl es dieselben Episoden sind, obwohl wir das ja schon mal sozusagen davon schon mal erfahren haben. In 4. Mose Kapitel 21 kann man nachlesen von dem Kampf gegen Sihon, kann man nachlesen von dem Kampf gegen Og. Aber jetzt kriegen wir noch mal eine weitere Sicht, eine weitere Perspektive, die eher eigentlich aus der Sicht von Mose kommt. Vers 12. Dieses Land nahmen wir zu jener Zeit in Besitz. das Land von Aroer an, das am Fluss Arnon liegt. Und die Hälfte des Gebirges Gilead und seine Städte gab ich den Rubenitern und den Gaditern. Und den Rest von Gilead und das ganze Baschan, das Königreich des Og, gab ich dem halben Stamm Manasse, den ganzen Landstrich Argob. Dieses ganze Baschan wird das Land der Riesen genannt. Wenn Sie mitgelesen haben, dann erinnern Sie sich, dass auf einmal ja so die Frage aufkam, was machen wir mit dem Land östlich des Jordan? War ja nicht geplant, dass dieses Land eingenommen wird. Das ganze Volk, alle 12 Stämme, sollten in das Land Kanaan über den Jordan ziehen. Und durch die Kämpfe mit Sichon und Og haben sie auf einmal Land eingenommen, das ihnen zur Verfügung steht. Und Ruben und Gad, die 2 Stämme, kamen auf die Idee, können wir nicht hierbleiben? Wir haben viel Vieh, das ist ein gutes Land für Vieh. Mose, lass uns doch hierbleiben. Diese Episode, falls Sie sie nicht mitgelesen haben, finden Sie in 4. Mose Kapitel 32. 4. Mose Kapitel 32. Da wird es uns berichtet. Und Mose ist zunächst einmal entsetzt und sagt, wie könnt ihr sowas fragen? Wir müssen doch alle rüberziehen. Ihr könnt doch nicht eure Brüder im Stich lassen. Aber dann wird abgemacht, okay, ihr kriegt das Land, ich gebe es euch, wenn ihr als Männer mit den anderen Stämmen mitzieht, bis ihr dann gemeinsam, ihr mit ihnen zusammen, bis ihr dieses restliche Land eingenommen habt und sie sich erstmal niedergelassen haben und dann könnt ihr erst zurückkehren. Mit dieser Bedingung gibt Mose, wie es ja auch hier auch sagt, diesen 2,5 Stämmen das Land östlich des Jordan. Vers 14. Jair, der Sohn Manasses, nahm den ganzen Landstrich Argob bis zur Grenze der Geschuriter und der Maachatiter und nannte sie, die Ortschaften von Baschan, nach seinem Namen, Zeltdörfer Jairs. So heißen sie bis auf diesen Tag. Und dem Machir gab ich Gilead. Und den Rubenitern und den Gaditern gab ich das Land von Gilead bis zum Fluss Arnon. Und zwar bis zur Mitte des Flusstales als Grenze und bis zum Fluss Jabok, der Grenze der Söhne Ammon. Und die Ebene mit dem Jordan als Grenze von Kinneret bis zum Meer der Ebene, dem Salzmeer, unterhalb der Abhänge des Pisgah nach Osten zu. Und wahrscheinlich geht es Ihnen ja so, dass Sie sagen, naja, was interessiert mich jetzt denn dieser Text, was interessiert mich jetzt diese Geschichte, was interessiert mich irgendwelche Grenzen, Flüsse, Länder, Ebenen, was hat es mit mir zu tun, mit mir heute als Mensch, der ich heute lebe, schön für Sie damals. Und man kann sehr schnell diesen Gedanken haben, aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, ein zweites Mal und ein drittes Mal, dann merkt man, dass hier ganz wichtige Dinge zum Ausdruck gebracht werden, nämlich Abmachungen, Bedingungen, Grenzen, wem gehört was, zu welcher Bedingung. Du kannst dir nicht einfach alles nehmen, was du willst. Das merken wir auch, wie Gott mit dem Volk umgeht, mit dem Volk Israel in Kapitel 2, von den Söhnen Esau, das Land Edom, da durften sie sich nichts nehmen. Von den Moabitern stand ihnen kein Stück Land zu, von den Ammonitern ebenso. Das Volk Israel konnte nicht einfach kommen und sich nehmen. Es gab bestimmte Regeln und Grenzen und Verhältnisse, die Gott in seiner Sicht oder Übersicht über Völker und Geschichte auch dem Volk Israel mitgibt und sagt, bis hierher und nicht weiter. Das ist in Bezug zu anderen Völkern, genauso wie in Bezug innerhalb des Volkes Israel, der 12 Stämme, der Brüder, der Familie, ist ganz klar. Wenn ihr hier östlich des Jordan bleibt, dann zu diesen Bedingungen. Und ich meine, jeder, der schon mal was aufzuteilen hatte, vom kleinen Kind bis zum Erwachsenen und Eltern und Großeltern, sei es den Güter, Land, Erbe, der musste auf einmal sich die Frage stellen, wie teile ich denn was auf? Und wie mache ich meinen Willen kund und wie schaffe ich es, dass sich auch alle dran halten und vor allem sich dran erinnern? Denn Mose steht jetzt vor diesem Volk und sagt, diese Bedingungen dürft ihr nicht vergessen. Man kann dann nicht so tun, 5 oder 10 Jahre später, ach, das haben wir vergessen, ja damals, ja, das haben wir ein bisschen voreilig gesagt, naja, gut, könnte man nicht und so weiter. Nein, es muss jetzt hier ganz klar sein. Ganz klar sein. Und wir haben ja, als wir 4. Mose Kapitel 32 gelesen haben, noch darüber nachgedacht, ist das, was jetzt hier geschieht, der Wille Moses oder der Wille Gottes? Oder wie nimmt es denn, wie nehmen es die zweieinhalb Völker auf? Als das, was Mose ihnen jetzt gibt? Mose erwähnt ja hier, dass er immer derjenige ist, der gibt. In Vers 12, da gab ich. Und Vers 13, da gab ich. Hab's mir extra angestrichen. Vers 15, da gab ich. Vers 16, da gab ich. Und Vers 18, ich gebote euch. Und da haben wir uns damals so gefragt, ist es eine Entscheidung, die Mose trifft, oder ist es eine Entscheidung, die Gott trifft? Wobei Mose jetzt hier schon sagt in Vers 18, und ich gebot euch zu jener Zeit und sagte, der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land gegeben, es in Besitz zu nehmen. Gerüstet sollt ihr vor euren Brüdern, den Söhnen Israel, hinüberziehen, alle Kriegstüchtigen. Nur eure Frauen und eure Kinder und euer Vieh, ich weiß, dass ihr viel Vieh habt, sollen in euren Städten bleiben, die ich euch gegeben habe, bis der Herr euren Brüdern Ruhe verschafft wie euch und auch sie das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, ihnen jenseits des Jordan gibt. Dann sollt ihr zurückkehren, jeder zu seinem Besitz, den ich euch gegeben habe. Und dem Josua gebot ich zu jener Zeit und sprach, deine Augen haben alles gesehen, was der Herr, euer Gott, diesen beiden Königen getan hat. So wird der Herr allen Königreichen tun, zu denen du hinüberziehst. Fürchtet sie nicht, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Also, ganz klar, Mose klärt es nochmal mit allen, das waren die Bedingungen, darum ging es, daran hat sich jeder zu halten und nimmt jetzt Josua noch mit hinein, öffnet das Bild und macht es noch größer und sagt, deine Augen, Josua, haben das alles gesehen, was der Herr, euer Gott, diesen beiden Königen getan hat. So wird der Herr allen Königreichen tun, zu denen du hinüberziehst. Also da ist dieser Gedanke da, ihr habt es doch gesehen, ihr habt es erlebt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, fürchtet sie nicht, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Vermutlich war diese Unsicherheit da und das ist auch normal. Sie sind jetzt da, sie wissen, vor 40 Jahren hat es nicht funktioniert. Fast wie so ein Sportler, der sagt, oh, vor 5 Jahren bei der Olympiade, da habe ich es nicht geschafft, werde ich es dieses Mal schaffen? Und dann wird das Ganze schon mental und psychologisch und emotional und man muss gegen Gedanken ankämpfen und sagen, ich mache mich frei davon, ich weiß, ich schaffe es. Wir werden es schaffen, wir werden es schaffen, da hinüberzuziehen. Und Mose versucht ihnen so als weiser Leiter, ihnen nochmal diesen Mut zuzusprechen. Ihr habt es doch erlebt, ihr habt es jetzt erlebt, geht diesen Weg. Gott wird mit euch sein. Fürchtet euch nicht. Denn Gott kämpft für euch. Und es ist nicht leicht, das zu erfassen. Und da wird es dann wieder sehr persönlich, für sie, für mich, das irgendwie zu erfassen, festzuhalten und zu sagen, ich werde diesen Weg gehen können. Ich schaffe es. Meine Familie schafft es. Wir schaffen es. Wir werden es durch die Hilfe Gottes, durch die Hilfe Gottes, werden wir es schaffen, den nächsten Schritt im eigenen Leben zu gehen. Vers 23. Und ich, Mose fängt an weiter, oder fährt fort und spricht, und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. Und ich habe mich dann so gefragt, Mose, worum flehst du? Wieso flehst du um Erbarmen? Ist denn Gott nicht barmherzig? Hat er dir nicht genug Barmherzigkeit gezeigt? Vers 24, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht, deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und deine Machttaten tun könnte? Ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt. Dieses gute Bergland und den Libanon. Und da war ich kurz überrascht, weil ich mir dachte, Mose, was ist dann jetzt los mit dir? Hast du es noch nicht annehmen können, dass du nicht mit dem Volk mit in das Land Kanaan ziehen wirst? Hast du diese Entscheidung Gottes, die getroffen wurde, die Gott getroffen hat, bis jetzt noch nicht, wie man so schön sagt, verarbeiten können, annehmen können, zulassen können? Aber dann fühlte ich mich dann auch ihm so nahe und so persönlich. Und deswegen ist es so schön jetzt in diesem 5. Buch, dass Mose wirklich aus seiner persönlichen Sicht jetzt zur Sprache kommt, dass er sagt, ich flehte in jener Zeit um Erbarmen. Ich habe es probiert. Ich hab mit Gott gerungen. Ich habe gesagt, Herr, mach es mir doch möglich, mitzuziehen. Und wenn er sagt, er flehte um Erbarmen, dann ist wohl die Schlussfolgerung erlaubt, dass er das fast als unbarmherzig erlebt hat und gesagt hat, Herr, warum darf ich nicht mit rüberziehen? Und wenn Sie mitgelesen haben, dann erinnern Sie sich an die Episode oder an die Situation, um die es ging. 4. Mose, Kapitel 20. 4. Mose, Kapitel 20. Das Volk ist jahrzehntelang schon unterwegs. Es kommt in der Wüste Zin an. 4. Mose, Kapitel 20, dort Vers 1. Es kommt dort an und Miriam stirbt. Und sie wird dort begraben. Das Volk hält sich dort auf. Und in dieser Wüste Zin gibt es kein Wasser. Eine Situation, die sie nicht zum ersten Mal erlebt haben, dass sie kein Wasser haben. Und das Volk versammelt sich gegen Mose und Aaron. Sie hadern mit Mose. Vers 3. Wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen? Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht? Damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh. Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Da kommt ganz viel Zorn und Frust gegen Mose und gegen Aaron auf. Warum? 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 Und es ist auch nichts, was wir nicht kennen. Das war schon oft so, dass das Volk zornig wurde, haderte, murrte und dann Mose und Aaron angegriffen haben. Und jetzt hier erneut, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es gibt kein Wasser und es geht uns schlecht. Was soll das? Und wir merken, dass 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten ringt das Volk immer noch mit dem Verständnis, wer sie eigentlich ausgeführt hat. Waren es einfach zwei Männer, die gekommen sind, ja, schon von ihrem Volk, Mose und Aaron, oder war es Gott? Und immer wenn es ihnen schlecht ging, hatten sie die Tendenz zu sagen, Mose und Aaron, ihr wart es. Das heißt, das, was eigentlich Gott sagt, ich war das, das Göttliche, haben sie reduziert auf etwas Menschliches. Und sie haben gesagt, Mose und Aaron, sie waren es. Es ist nicht etwas Göttliches, sondern etwas Menschliches. Und indem, wie dann Mose und Aaron mit der Situation umgehen sollen, wie sie dem Volk Wasser geben sollen, daran beabsichtigte Gott, dass Mose und Aaron sehen, dass Mose und Aaron dem Volk zeigen, dass nicht sie diejenigen sind, die dem Volk Wasser geben, sondern dass es eben Gott ist, der dem Volk Wasser gibt und dass dadurch deutlich wird, Gott ist derjenige, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und in der Art und Weise, wie Mose mit der Situation umgeht, und Sie können gerne den Text nochmal so für sich durchlesen oder die Glauben-Geschichten-Episode in der Mediathek sich anschauen, stellen es Mose und Aaron auf einmal so dann, als wären sie es gewesen, die dem Volk Wasser geben. Und damit bestätigen sie dem Volk, ach so, ja klar, stimmt, so haben wir es ja schon immer geglaubt. Mose und Aaron, sie haben uns Wasser gegeben. Sie sind diejenigen, die uns aus Ägypten herausgeführt haben. Und da sagt Gott, Mose, weil ihr mich in dieser Situation nicht heilig vor dem Volk gewiesen habt, das heißt, als derjenige, der das Volk herausgeführt hat, sondern ihr habt den Blick dieser Menschen nicht von mir weggenommen und auf euch fixiert. Deswegen dürft ihr nicht, ihr beide nicht in das Land Kanaan mit hineingehen. Denn das würde es ein für alle Mal bestätigen und verankern, dass ihr diejenigen seid, die das Volk aus Ägypten herausgeführt haben. Und so geschieht es auch, dass Aaron stirbt, 4. Mose 21, Abvers 22. Aarons Tod wird da uns berichtet oder von dem Tod erzählt. Vers 24 heißt es, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Söhnen Israel gegeben habe, weil ihr gegen meinen Befehl widerspenstig gewesen seid. Bei dem Wasser von Meribah. Das heißt, es ist ganz klar, das Problem war die Widerspenstigkeit von Aaron und von Mose. In Kapitel 27, da wird Josua eingesetzt als Nachfolger von Mose. Und da wird auch gesagt zu Mose, Vers 14, weil ihr euch in der Wüste Zin beim Streit der Gemeinde meinem Befehl widersetzt habt, mich durch das Wasser vor ihren Augen als heilig zu erweisen. Was so viel heißt, dem Volk deutlich zu machen, wer eigentlich das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Ihr oder ich. Deswegen darfst du Mose nicht mit in das Land hineingehen. Und Josua soll der Nachfolger werden. Und nun merken wir oder spüren wir, wie schwer sich Mose mit dieser Entscheidung tut. Wie schwer es ihm fällt, nicht mit dem Volk mitzugehen, nicht mit in das Land hineinzuziehen. Ist ja auch verständlich. Er hat dieses Volk 40 Jahre lang geführt. Gefühlt, menschlich gesehen, so kurz vor dem Ziel nicht mitgehen zu dürfen. Das ist nicht leicht, dass man sowas, so eine Entscheidung annimmt, trägt und auch schafft, damit umzugehen. Und Mose fährt ja dann fort in Vers 26, aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, rede nicht mehr weiter von dieser Sache. Steige auf dem Gipfel des Pisga und erhebe deine Augen nach Westen, nach Norden, nach Süden und nach Osten und sieh mit deinen Augen, denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Wie schwer ist es für Mose, diese Entscheidung zu akzeptieren? Wie stark ringt er? Er spricht ja selber, ich flehte um Erbarmen, aber Gott sagte nein. Nein, Mose, du gehst nicht mit. Spannend finde ich aber dann in Vers 26, wie Mose sich ausdrückt, denn er sagt, aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und dann fragte ich mich kurz, vor allem wenn ich jetzt das nochmal so durchdenke oder an meinem Auge vorüberziehen lasse, was wir gerade noch so gelesen haben, es war doch seine Entscheidung. Es war doch die Entscheidung von Aaron und von Mose. Sie haben Gott nicht als heilig erwiesen. Natürlich, das Volk ist ausgerastet, das Volk hat gezürnt, das Volk haderte, das Volk war mitten im Streit gegen Mose und Aaron. Eine ganz schwierige Situation für sie als Leiter. Aber die Entscheidung, ob sie Gott als heilig erweisen oder nicht, die lag doch in ihren Händen. Und Gott sagt sowohl bei Aaron, bei seinem Tod, als auch bei Josua, als er zum Nachfolger von Mose eingesetzt wird, Mose, du hast dich widersetzt. Zu Aaron sagt er, ihr seid widerspenstig geworden. Und ich spüre daran, zumindest wirkt es so für mich, wenn ich den Text lese, als würde Mose hier noch so dem Volk die Schuld geben. So, aber euretwegen war er über mich erzürnt und hörte er nicht auf mich. Wieso denn ihretwegen? Ich fasse den Eindruck, er hat es noch nicht überwunden. Diesen Schmerz, der ist noch immer noch viel zu frisch. Was ihn ja auch menschlich macht, was ihn ja auch uns wieder nahe bringt. Denn er steht nicht irgendwo so ganz fern als der Heilige, der jede Entscheidung tragen und akzeptieren kann, sondern auch er ringt damit. Ich darf da nicht mit. Es ärgert mich. Ich will irgendwie versuchen, wie so ein kleines Kind auch dem Vater gegenüber, das versucht, den Vater doch nochmal umzustimmen. Aber Gott sagt, es reicht. Du wirst nicht mitgehen. Und zwar nicht, weil er Mose nicht mag und nicht, weil es ihm nicht gönnen würde, sondern er sagt doch, komm, das, was ich dir schenken kann, das gebe ich dir. Nämlich, dass du das Land siehst. Schau nach Osten, nach Westen, nach Norden, nach Süden. Sieh es, es wird geschehen, es wird passieren, aber leider ohne dich. Denn wenn du mitgingest, dann würde der Auszug aus Ägypten für immer so interpretiert werden vom Volk, wie sie es immer interpretiert haben. Vor allem, wenn es ihnen schlecht geht. Nämlich, es waren Mose und Aaron. Wo sind sie? Jetzt sind sie auch noch gestorben und jetzt sind wir ganz alleine. Aber wenn das geschehen würde, dann würde der zentralste Gedanke dieses Buches, aber es geht ja nicht um das Buch, sondern der zentralste Gedanke des Lebens, nämlich dass Leben und Befreiung nicht von Menschen kommt oder durch Menschen kommt, sondern von Gott, würde dieser Gedanke verloren gehen. Und deswegen kann Gott Mose diesen Wunsch nicht erfüllen, auch wenn er für uns alle nachvollziehbar ist oder wir mitempfinden können, dass er eigentlich mitgehen will. Aber Gott sagt, es geht nicht. Denn am Anfang, Mose, am Anfang von allem stehe ich und ich habe das alles erschaffen. Ich bin derjenige, der das Leben gemacht hat und ich bin derjenige, der Leben gibt. Und das ist ja ein Gedanke, den wir jetzt auf unserer Reise immer wieder festgestellt haben. Gott schenkt Leben. Gott schenkt Befreiung. Nicht Menschen. Ja, durch Menschen. Aber das Leben und die Befreiung, sie kommen von Gott. Und das ist manchmal nicht leicht zu akzeptieren oder es führt manchmal dann auch zu Entscheidungen, die für uns auch wirklich sehr schwer zu tragen sind. Und das ist so eine Entscheidung. Ich spüre und lebe damit Mose mit seinem Flehen. Aber Gott sagt, nein. Vers 28, und beauftrage Josua, stärke ihn und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen. Und wir blieben im Tal Bet Peor gegenüber. Und an dieser Stelle halten wir die Geschichte an. Und ich freue mich, wenn wir Mose weiterhin zuhören können in den nächsten Episoden, was er dem Volk sagen wird. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen, viel Freude beim Lesen und bis zum nächsten Mal hier auf dem Hauptchannel.